Ja, als nächstes kommt die Lesung. Dann lasst uns noch mal kurz dafür zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Worte, die aufgeschrieben sind für alle Welt und auch für uns. Und wir bitten dich, dass du uns diese Worte jetzt segnest. Amen. Ja, es beginnt eine neue Predigtreihe und wir lesen heute aus dem ersten Petrusbrief die Verse 1 bis 12. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten, die als Fremdlinge in der Diaspora leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, in der Provinz Asia und in Bithynien, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung, durch den Geist, die zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi führt. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, sodass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Auf dieses Heil hin, das bereit liegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Darüber jubelt ihr, auch wenn ihr jetzt noch eine kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten. Und Lob, Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht, und jubelt in unaussprechlicher und ungetrübter Freude. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seele. Nach diesem Heil haben die Propheten, die von der Gnade, die euch zuteil werden sollte, kündeten, gesucht und geforscht. Sie forschten nach der Zeit, dem Zeitpunkt und den Umständen, auf die der Geist Christi, der in ihnen wirksam war, hindeute, wenn er im Voraus Zeugnis ablegte von den Leiden Christi und den darauf folgenden Offenbarungen der Herrlichkeit. Es wurde ihnen aber offenbart, dass sie nicht sich, sondern euch dienten mit der Botschaft, die euch jetzt verkündigt wurde von denen, die euch das Evangelium gebracht haben durch den Heiligen Geist, der vom Himmel herabgesandt wurde. Darauf wenigstens einen Blick zu werfen, sehen sich selbst die Engel. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, kaum einer wird es bestreiten, die Welt, in der wir leben und in der wir Aaron heute willkommen geheißen haben, befindet sich sicherlich in einer Zeit großer Umbrüche mit ungewissem Ausgang. Damit meine ich gar nicht die EM, die gerade ansteht, sondern ich meine die Finanzkrise, die wir gerade so hinter uns haben. Die Euro-Krise, in der wir noch mittendrin stecken. Die Griechenland-Krise, die gerade wieder ihren Kopf hebt. Die Flüchtlingskrise, in der wir mittendrin stecken. Und die Ukraine und der IS. Die Ankunft von Aaron in einer Familie voller Anpacker wird gewiss auch nicht viel daran ändern, dass hinter unserer Altersvorsorge ein großes Fragezeichen platziert ist. Und ich denke, auf diese Art von Sicherheit, die auf einem Fragezeichen rührt. Auf diese Art von Sicherheit würden viele gerne verzichten. Das sind die großen gesellschaftlichen Umbrüche, von denen wir betroffen sind, aber auch ein kurzer Blick ins Eigenleben genügt, um zu zeigen, dass wir in einer ungewissen Zeit leben. Je älter wir sind, umso mehr wird uns bewusst geworden sein, dass Zeiten relativer Stabilität eigentlich nicht der Norm des menschlichen Lebens entsprechen. Ob auf Arbeit oder in der Familie, ob drohender Jobverlust oder schwere Erkrankung, ob Beziehungsprobleme oder gar der Tod, der Beziehungsverlust eines Verwandten. Das Leben ist durchdrungen von Zeiten, die Fragen in uns aufwerfen. Fragen nach dem Warum. Warum geschieht das in meinem Leben? Heute beginnen wir unsere neue Predigtreihe zum ersten Predigt, Petrusbrief. Und um es vorwegzunehmen, in diesem ersten Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, gibt uns der Apostel nur die Andeutung einer Antwort nach der Frage auf das Warum. Stattdessen beantwortet er eine Frage, von der ich mir nicht sicher bin, wie viele Menschen sie sich stellen. Es ist die Frage, was kann uns denn eigentlich Halt geben, wenn alles im Leben wegbricht? Oder anders ausgedrückt, was gibt uns Gewissheit in einer ungewissen Welt? Bevor wir einsteigen, ganz kurz zum Hintergrund des ersten Petrusbriefs. Wie der Name schon sagt, ist der Verfasser der Apostel Petrus. Er schreibt hier an christliche Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Die einzelnen Regionen finden wir hier in Vers 1. Pontus, Galatien, Kappadokien, die Provinz Asia und Bithynien. Und es allem Anschein nach handelt es sich hier um eine Reiseroute, die dieser Brief mit Hilfe seines Briefträgers, einem Mann namens Silvanus, finden wir am Ende heraus, diese Reiseroute nimmt. Und er ist an christliche Gemeinden gerichtet, die sich in einer schwierigen Situation befinden und die Petrus in dieser Situation stärken will. Wir wissen übrigens auch ziemlich genau, wann Petrus diesen Brief geschrieben hat. Wahrscheinlich in den Jahren 62 oder allerspätestens 63 nach Christus aus Rom. Warum? Dazu gleich mehr. Aber es ist eine Zeit, in der Christen aufgrund ihres Glaubens zunehmend abgelehnt und sogar verfolgt werden. Vielleicht weiß der ein oder andere von der ersten großen Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Nero im Jahr 64. Und deshalb wissen wir, dass der Brief nicht danach geschrieben worden kann, weil der Apostel Petrus ebenfalls in diesem Jahr den Märtyrertod gestorben ist. Petrus schreibt also 1 bis 2 Jahre vor seinem Tod, und aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass er auch davor schon mehrfach Verfolgung am eigenen Leib erfahren musste. Besser als andere kann er sich in Menschen hineinversetzen, die in unsicheren und bedrohlich wirkenden Umständen leben, ohne wirklich zu wissen, was sie morgen erwartet. Sprich, die Botschaft, die er heute in diesem ersten Teil für seine Empfänger hat, ist auch eine Botschaft für uns, und es ist eine Botschaft der Gewissheit und der Hoffnung. Und dafür gibt er 3 Gründe. Der erste Teil dieser Botschaft ist eine sichere Identität. Schauen wir uns also in den Versen 1 und 2 an, wie Petrus die Identität der christlichen Gemeinden beschreibt. Und dann werden wir sehen, warum es eine sichere Identität ist. Er beginnt, Vers 1, indem er sich vorstellt: Petrus, Apostel Jesu Christi. Also Petrus bezeichnet sich hier als Apostel, das heißt als Abgesandten des Herrn Jesus Christus, der ja im Mittelpunkt des christlichen Glaubens und Lebens stehen muss, damit wo Christ Licht draufsteht, auch Christus drin ist. Ohne Christus kein christlicher Glaube, keine christliche Kirche, nichts Christliches. Der Apostel Petrus spricht stellvertretend für Jesus Christus. Und als sein Stellvertreter, als Apostel, spricht er mit seiner Autorität. Und aufgrund dieser Autorität beschreibt er die Empfänger seiner Botschaft auf eine Weise, die bestimmend für ihre Identität ist. Er schreibt hier: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten, die als Fremdlinge in der Diaspora leben. Aus der Perspektive von Jesus sind die Empfänger in dieser ungewissen und zum Teil bedrohlichen Lebenssituation, in der Verfolgung unmittelbar droht, sind sie Auserwählte. Petrus sagt, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann seid ihr Auserwählte, Vers 2, nach der Vorsehung Gottes des Vaters. Ich denke, dieser Zuspruch wird als große Ermutigung von allen gehört werden, die in ungewissen Zeiten aufgerufen sind, auf Jesus Christus zu vertrauen. Der Titel Auserwählte ist nicht dazu da, Fragen aufzuwerfen, wie wir das manchmal tun, sondern eine Zusage zu geben. Für alle, die sich in einer Lage mit ungewissem Ausgang befinden und die sich deshalb vielleicht auch fragen, macht der Glaube eigentlich Sinn? Was bringt mir der Glaube? Für all die verkündigt Petrus eine Zusage Gottes und sagt, ja, Gott hat einen Plan, er hat eine Vorsehung. Und die, die auf Jesus Christus vertrauen, gehören nach seiner Vorsehung dazu. Der Apostel Petrus sagt, mit der Autorität von Jesus Christus, unserem Herrn, an den wir doch glauben, hab keine Angst. Dein Glaube und deine Hoffnung auf ewiges Leben hängen nicht in erster Linie von dir ab, sondern davon, dass Gott dich auserwählt hat. Und weil er dich auserwählt hat, wird er auch sicherstellen, dass du sein Ziel für dich erreichen wirst. Gott wird es sicherstellen. Und deshalb ist es eine sichere Identität. Um dieses Ziel zu erreichen, das wir uns gleich anschauen werden, hat Gott schon alles unternommen, was nötig war. Petrus nennt das hier in Vers 2 die Heiligung durch den Geist. Und keine Panik, wir gehen nicht in dem Tempo durch den Rest der Lesung. Aber dieser Anfang ist hier ist sehr, sehr wichtig. Petrus nennt es die Heiligung durch den Geist in Vers 2. Heiligung bedeutet, dass etwas abgesondert ist. Abgesondert für Gott mit einer bestimmten Absicht. Der Auserwählung, also der Entscheidung Gottes für einen Menschen, folgt die Heiligung durch den Geist. Das heißt, der Geist sondert Menschen ab für Gott und für seine Ziele. Und das, wenn wir weiterlesen, bedeutet zwei Dinge. Erstens gibt uns Heiligung Orientierung auf Gott hin. Petrus nennt das Gehorsam. Das heißt, sein Geist richtet unsere Werte, unsere Prioritäten, alles in unserem Leben auf Gott aus. Und deshalb nennt der Apostel Petrus diese erste Konsequenz der Heiligung den Gehorsam. Wir werden Gott gehorchen wollen. Eine der Fragen, die wir uns letzte Woche bei der Gemeindefreizeit gestellt haben, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere daran, war, an was kann man denn das Wirken des Heiligen Geistes erkennen? Und hier ist eine wichtige Antwort. Im Gehorsam gegenüber Gott. Wenn Menschen gehorsam gegenüber Gott werden, dann heißt das, der Heilige Geist ist am Wirken. Das heißt natürlich nicht, dass Christen immer alles richtig hinbekommen. Wir sind schließlich Lernende, die aus Gnade gerettet sind. Aber das Grundbedürfnis, das der Heilige Geist hervorrufen wird, ist, dass wir unserem himmlischen Vater gehorchen wollen. Das war der erste Punkt, der Gehorsam durch den Geist. Zweitens heißt es hier zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Vielleicht ist das eine ungewohnte Vorstellung, dass man besprengt wird mit Blut. Ist das überhaupt etwas Gutes? Die wenigsten würden sich das wünschen, denke ich mir. Aber die Antwort, die wir im ersten Teil, im Alten Testament der Bibel entdecken, ist ein klares Ja. Denn hinter dieser Vorstellung steckt eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Im Alten Testament wurden Menschen zu ganz bestimmten Zeiten mit dem Blut eines Opfertieres besprengt, um sie zu reinigen, damit sie Gemeinschaft mit Gott haben können. Zu reinigen von ihrer Schuld primär. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber das heißt, dass laut Altem Testament diese Besprengung notwendig war, damit man Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Ohne diese Besprengung war die Gemeinschaft mit Gott unmöglich. Und hier geschieht es aber, geschieht sie durch das Blut Jesu Christi. Das heißt, das, was im Alten Testament vorausschauend hinweist auf eine Erfüllung, ist die Erfüllung in Jesus Christus, der am Kreuz für uns starb. Er meint damit keine direkte Besprengung im körperlichen Sinne, sondern im geistlichen Sinne. Sie geschieht durch die Heiligung, durch Gottes Geist, so wie wir es gerade gesehen haben. Und das heißt, dass das Opfer von Jesus Christus am Kreuz auf unser Leben angewendet wird. Im Glauben wird das für uns angewendet, damit wir rein sind von aller Schuld und von allem, was uns von Gott trennt, damit wir wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Weil wenn es geistlich geschieht, dann heißt das nicht, dass es weniger real ist, sondern dass wir geistliche Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Das ist die Verheißung, für die Gott uns auserwählt hat. Also ganz klar zwei Konsequenzen dieser Heiligung und dieser Auserwählung, nämlich erstens der Gehorsam gegenüber Gott. Gerade in unsicheren Zeiten ist ja das immer die Frage so, welche Entscheidung soll ich hier treffen? Soll ich die Entscheidung treffen, die richtig ist? Ich weiß es ja oft, was richtig ist. Oder die, die mir weniger Schwierigkeiten bereitet. Und deshalb ist es für Petrus hier unheimlich wichtig, dass er sagt, ihr seid zum Gehorsam durch den Geist geheiligt worden. Die zweite, Gemeinschaft mit Gott, weil das Blut von Jesus uns reingewaschen hat, damit wir zu ihm kommen können, ohne Furcht, dass wir von ihm Strafe empfangen müssen, weil er uns reingewaschen hat. Das also ist unsere Identität. Und sie gibt uns Sicherheit, wenn wir nach einem Anker im Sturm unseres Lebens suchen. Ja, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und wer hier aufgepasst hat, der wird bemerkt haben, dass hier in diesem Vers 2 nicht nur Gott der Vater wirkt, nicht nur der Sohn wirkt, nicht nur der Geist wirkt, sondern der dreieinige Gott gemeinsam zusammenwirkt, um uns eine Identität zu verschaffen. Das ist etwas ganz Besonderes. Gott der Vater hat uns auserwählt. Jesus Christus, sein Sohn, hat sein Blut für uns vergossen, damit wir rein sein können. Und der Geist Gottes ist es, der uns heiligt. Das ist eine ganz wunderbare Sache hier, vor allem am Dreieinigkeitssonntag, denke ich. Unsere Identität wird nicht von ungewissen weltlichen Umständen bestimmt. Sie wird nicht davon bestimmt, wie andere über uns denken oder wie wir uns fühlen, sondern alleine vom dreieinigen Gott, der über dieser Welt thront, in dem keine Unsicherheit und keine Ungewissheit ist, der uns ausgewählt hat. Nichts könnte sicherer sein als eine Identität, die von Gott geschenkt ist. Und diese Identität gibt uns Gewissheit in der Gegenwart. Das war der erste Punkt. Auf den zweiten will ich nur kurz eingehen. Er lautet ein vorausschauender Plan und sollte uns nicht groß überraschen nach dem, was wir gerade schon gesehen haben. Aber ich denke, auch dieser zweite Punkt ist ganz wichtig, weil er uns wiederum große Gewissheit schenken kann. Und wir sehen diesen Punkt in den Versen 10 bis 12. Zusammengefasst drücken diese Verse aus, dass Gott schon immer durch seinen Geist gewirkt hat, um seinen Plan für diese Welt zu vollenden. Hier, wenn wir uns Vers 11 anschauen, dann spricht er vom Wirken des Geistes in den Propheten des Alten Testamentes. Er wirkt in ihnen, damit die Auserwählten auf Christus vorbereitet sind, sowohl auf seinen Tod, sein Leiden, als auch auf seine Herrlichkeit, wenn er aufersteht und über dieser Welt regiert. Neu für uns ist aber vielleicht die Erkenntnis aus Vers 12. Es wurde ihnen, heißt es hier, den Propheten aber offenbart, dass sie nicht sich, sondern euch dienten mit der Botschaft, die euch jetzt verkündigt wurde von denen, die euch das Evangelium gebracht haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel herabgesandt wurde. Also wovon Petrus hier spricht, nochmal, sind die jüdischen Schriften vor der Ankunft von Jesus Christus. Petrus sagt hier ganz klar, dass sie der Ursprung des Evangeliums von Jesus Christus sind. Wir sollten also nie denken, dass das Alte Testament überflüssig ist, so wie es manche Leute leider tun, sondern das ist die Vorbereitung. Und wenn wir diesen zweiten Punkt anschauen, es ist der Dienst an uns, an den Empfängern dieser Botschaft, weil sie uns vorbereitet auf Jesus Christus. Wenn wir also diese Botschaft hier hören, dann hören wir, dass Petrus uns die Augen dafür öffnet, wer in der Weltgeschichte wirklich die Fäden zieht. Und die Antwort lautet, Gott, durch seinen Geist, für uns. Gott durch seinen Geist für uns. Gott hat die Menschen auserwählt. Gott hat in den Propheten gewirkt, damit wir auf das Kommen von Jesus Christus vorbereitet sein können. Gott sorgt auch dafür, dass die Botschaft dort ankommt, wo sie gehört werden soll. Gott wirkt in allem. Sein vorausschauender Plan wird für uns umgesetzt. Und deshalb gibt uns auch dieser Einblick eine große Sicherheit in ungewissen Zeiten. Die Frage ist natürlich, wenn Gott so umfassend für uns handelt, was könnte dann in der Gegenwart schiefgehen? Oder warum geht denn eigentlich etwas schief? Zum zweiten Teil kommen wir gleich. Was könnte schiefgehen? Die Antwort ist nichts. Denn Petrus spricht in den Versen 3 bis 5 von einer lebendigen Hoffnung, die wir wegen all dessen, was wir gerade gesehen haben, besitzen dürfen. Lesen wir Vers 3 und hört mit, wie begeistert Petrus hier ist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben. Hören wir mal kurz hier auf. Petrus sagt, wenn wir in ungewissen Zeiten leben und uns unsicher fühlen, dann haben wir alle, die wir Jesus vertrauen, eine lebendige Hoffnung, die uns mit Freude füllt. Mit Jubel heißt es hier gleich. Und was gibt uns diese lebendige Hoffnung? Petrus nennt zwei Gründe. Erstens hat Gott uns neu geboren, seht ihr das, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat. Neugeboren bedeutet nicht, dass Gott der Geburtshelfer war und sonst nicht mehr. Das ist nicht die Bedeutung hier, sondern es geht um Zeugung. Es geht um Vaterschaft. Neugeboren bedeutet, Gott hat uns gezeugt. Neugeboren bedeutet, wir sind Gottes Kinder. Neugeboren bedeutet, er wurde unser Vater. Hier wird endlich klar, was es bedeutet, auserwählt zu sein. Auserwählt sein bedeutet, dass wir durch den Glauben Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Dazu hat Gott uns auserwählt. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus wurde zu unserem Vater. Dazu hat er uns auserwählt. Dazu hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Lesen wir weiter von der Mitte von Vers 3. Sodass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben. Erbe ist das, was die Kinder bekommen. Das heißt, Gott schenkt uns eine gewisse Hoffnung, dass wir einen Anteil an seinen Reichtümern haben. Und diese Hoffnung ist verankert in der Geschichte der Menschheit. An einem Punkt lesen wir hier, nämlich in der Auferstehung Jesu Christi. Unsere lebendige Hoffnung ist genauso gewiss wie unser lebendiger Herr, Jesus Christus. In einer ungewissen Zeit, in der nichts wirklich Bestand hat, in der nichts wirklich Halt geben kann, wird diese Hoffnung lebendig, weil Jesus Christus lebendig wurde. In einer Welt, in der nichts sicher ist außer dem Tod, in der alles vergeht, in der alles ein Haltbarkeitsdatum hat und nichts wirklich perfekt ist, wird diese Aussicht auf ein Erbe, das durch nichts zerstört werden kann, ein Erbe, das nie verdirbt, ein Erbe, an dem überhaupt nichts fehlt, dieses Erbe, das in jeder Hinsicht vollkommen ist, das wird zu unserem Seelenanker. Die Aussicht darauf. Diese Hoffnung setzt alles andere in Perspektive. Keine Lage muss mehr hoffnungslos erscheinen. Keine Ungewissheit muss uns überwältigen. Keine Situation wird je das Ende bedeuten, denn Petrus verspricht in Vers 5, dass am Ende der Zeit etwas offenbar wird. nämlich Jesus Christus, der zurückkehrt und mit ihm das Heil, das schon für uns bereit liegt. Am Ende der Zeit werden wir nicht als Verlierer dastehen. Am Ende der Zeit werden wir Sieger sein mit Jesus Christus. Und warum? Vers 5. Dort heißt es, auf dieses Heil hin bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Egal was geschehen mag, sagt Jesus Christus, am Ende der Zeit werdet ihr, bis zum Ende der Zeit hin werdet ihr bewahrt worden sein. Gottes Kraft sorgt dafür. Es liegt nicht in eurer Kraft, wenn ihr euch unsicher, ungewiss, schwach fühlt, wenn ihr euch den Umständen ausgesetzt fühlt. Es liegt nicht an euch, sondern an Gottes Kraft. Wenn am Ende alles gedacht, gesagt und getan ist in dieser Welt, dann steht euch das Beste noch bevor. Und eben für diese Zeit oder für diese Ewigkeit bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Gewissheit in einer ungewissen Welt, sie kommt dank Gottes Kraft. Und wenn wir weiterlesen, dann merken wir, wie viel Freude er darüber empfindet. Und er möchte, dass die anderen mitjubeln. Vers 6, darüber jubelt ihr. Auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet, so soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten. Am Anfang hatte ich angedeutet, dass Petrus die Frage nach dem Warum nur ganz kurz ansprechen würde. Hier in diesem Vers lesen wir seine Antwort und sie lautet, in Prüfungen, und dazu zählen alle schwierigen Umstände, die Verfolgung als Extremfall, aber natürlich auch all die anderen Prüfungen, die wir empfinden. In Prüfungen erweist sich die Echtheit des Glaubens an Jesus Christus. Prüfungen haben einen Sinn. Sie prüfen die Echtheit eures Glaubens. Es ist übrigens wie bei Hiob, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Er hört all diese schlimmen Botschaften, sein Wohlstand, seine Familie, alles zerstört. Und was sagt er am Ende? Er kniet nieder. Er betet Gott an und sagt, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist echter Glaube. Das ist der Glaube, den Gott allein schenken kann, weil er eigentlich keinen Sinn macht, weil wir nicht sehen können, weil wir eine Hoffnung haben auf eine Zukunft mit Gott. Gewissheit in einer ungewissen Welt kommt von diesen drei Dingen. Wenn wir uns an diese drei Dinge erinnern, nämlich erstens an die sichere Identität als neugeborene Kinder Gottes und an seine überwältigende Vaterliebe für uns. Zweitens an das Wirken seines Geistes in der Weltgeschichte, durch das er uns zum Glauben gebracht hat und uns auch darin bewahrt. Drittens, indem wir jetzt in der Gegenwart aus dieser lebendigen Hoffnung heraus leben, dass Gott uns eine sichere Zukunft geschenkt hat, die uns niemand nehmen kann. Wahre Gewissheit kommt durch den Glauben an den barmherzigen, dreieinigen Gott, der uns alle diese Dinge geschenkt hat. Und wer wäre stärker als dieser dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der uns auserwählt hat, der uns durch Jesus Christus gereinigt und errettet hat und der uns jetzt durch seinen Geist heiligt und durch seine Kraft bewahrt. Wir haben Gewissheit und Sicherheit. Warum beten wir nicht jetzt und danken Gott für das, was er uns geschenkt hat? Himmlischer Vater, wir preisen dich und wir danken dir, dass du uns gerettet hast durch Jesus Christus, dass du uns Gemeinschaft mit dir geschenkt hast und uns neu geboren hast, damit wir deine Kinder sein dürfen. Wir danken dir, dass dein Plan die ganze Weltgeschichte umspannt.
dass du schon immer gewirkt hast und immer wirken wirst, um uns zu diesem Ziel hinzuführen, die Errettung unserer Seelen und das ewige Leben. Wir bitten dich, lass uns in dieser lebendigen Hoffnung, lass uns dieser lebendigen Hoffnung bewusster werden. Schenk uns Jubel und Freude, auch wenn wir Prüfungen durchgehen, im Bewusstsein, dass es nur eine Bestätigung ist, dass dieser Glaube echt ist und nicht von uns kommt, nicht von Menschenhand geschaffen wurde, sondern von dir geschaffen wurde. Wir bitten dich also, lass uns diese Gewissheit des Glaubens ergreifen, dank deiner Kraft. In Jesu Namen. Amen.